Herzlich willkommen bei Burn for IT by EX. Mein Name ist Nicolas Frey und mit mir dabei heute Robert Deuter. Grüß dich.
Hallo, schön hier zu sein.
Wunderschön, dass du da bist. Wir durften uns ja schon auf Augsburg Gründet kennenlernen und hatten da schon den Einstieg in Embedded und vor allem spannende Gespräche, und da knüpfen wir heute dran an. Aber bevor wir in die Thematik Embedded Evolution einsteigen, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du und was machst du?
Genau, also ich bin Robert Deuter, ich bin Softwareentwickler und Softwarearchitekt bei der Aracom GmbH hier in Augsburg. Genau, mache das jetzt schon ein paar Jahre, habe vorher Mechatronik und Informatik studiert, mache nebenbei noch einiges im Chaos-Umfeld und bin da auch häufig auf Veranstaltungen wie Augsburg Gründet mit dabei, auf der Hackerkiste, auf anderen Events, und bin da auch immer gerne mit Talks vertreten.
Ja, absolut. Das hatten wir auch schon thematisiert. Also viele Veranstaltungen, auf denen du auch anzutreffen bist, da gehen wir dann später nochmal drauf ein. Aber jetzt erstmal, wie bist du eigentlich zu Embedded-Systemen gekommen?
Ja, das ist eine sehr frühe Geschichte bei mir. Das hat schon in der Schulzeit angefangen, als wir Robotik in der Schule als ein Wahlfach hatten, das optional war. Und da hat der ganze Einstieg mit Arduino angefangen, dass wir den ersten Roboter bauen. Dann ist das irgendwann ein NXT-Roboter gewesen, die Lego-Roboter. Und irgendwann hat man dann auch mit eigenen Platinen komplett eigene Roboter gebaut. Das war noch zu Schulzeiten und das hat sich gehalten, würde ich sagen. Genau, das war mein Einstieg in die Robotik und in die Embedded-Welt.
Das heißt, du hast ja schon sehr früh angefangen, praktische Erfahrungen zu sammeln in dem Bereich. Und das ist ja ein komplexes Thema und vielleicht auch eher so ein Nischenthema. Also ich persönlich bin ja auch in der IT-Infrastruktur viel unterwegs gewesen, in der Softwareentwicklung, Cloud-Infrastruktur. Und man hat da wenig Berührpunkte. Darum auch, denke ich, viele unserer Hörer können damit nicht allzu viel anfangen. Und vielleicht so einen kleinen Crashkurs zum Thema Embedded. Was ist das eigentlich?
Also man merkt schon deutlich die Unterschiede auch vom Entwicklungsstil und wie man an Projekte rangeht. Ich war zwischendrin auch selbstständig noch während dem Studium und habe da Webprojekte umgesetzt, also eine völlig andere Schiene, wo es nur um Cloud, ich habe hier mein Frontend und mein Backend, das fällt im Embedded ja alles komplett weg. Und wer sich so ein bisschen vielleicht ans Studium noch erinnert, mit wie Computer aufgebaut sind, das ist ja im Embedded-Bereich genau der Teil, wo man anknüpft. Nur dass man halt kein Betriebssystem drauf hat, sondern man schreibt das Betriebssystem selber, hat sehr wenig Ressourcen. Im Normalfall, das ändert sich jetzt dann auch wahrscheinlich in Zukunft eher, wenn man so an die Nvidia Jetsons denkt, dass man hier sehr kleine Systeme hat, die aber sehr viel Power haben. Genau. Und Embedded kann man sich erstmal vorstellen, man hat die Entwicklungsumgebung ohne die Standardbibliotheken, die man sonst verwenden kann. Man hat natürlich die Core-Funktionalitäten, die zum Beispiel die Sprache mitbringt oder das Board, muss dann aber schauen, dass man den großen Rahmen drumherum selber auch mit aufbaut. Also da gibt es zum Beispiel Klassiker, keine Hash-Funktionen im Normalfall, Random Generators sind nicht mit dabei. Und das sind Sachen, mit denen man sonst schon häufiger in Kontakt kommt, wenn man jetzt nicht im Embedded-Feld ist.
Das heißt, im Embedded braucht man dann immer eine Platine und Pins, die man dann stecken muss, oder ist es auch einfacher, das zu testen?
Genau, also das mit Platine und das Stecken und das Ganze ausprobieren, das habe ich auch am Anfang immer gemacht, weil es sehr schwer war, die Hardware dann auch wirklich zu testen. Weil wir haben jetzt die Verbindung von nicht nur, wir haben eine Webseite, die können wir lokal bei uns hosten und dann können wir da testen. Wenn wir Tests schreiben, lassen wir die lokal bei uns im Browser laufen und dann später vielleicht auch mal live in der Anwendung. Im Embedded-Bereich geht das ja gar nicht, weil wir haben eine Platine, die hat physikalische Eigenschaften, die da auch mitunter reinkommen. Wir haben Knöpfe, die gedrückt werden können, LEDs, die leuchten müssen. Das sind noch die ganz einfachen Geräte. Wir haben ja auch verschiedenste Sensorik, die wir anschließen können, die sich auch alle unterschiedlich verhalten. Ja, zum Beispiel ein LIDAR oder ein Ultraschallsensor, wenn wir da die Messwerte bekommen, die sind nicht genau. Wir haben da immer ein Rauschen mit dabei, mit dem wir auch mitrechnen müssen. Und das zu simulieren ist sehr schwierig, ist aber immer besser möglich. Ja, mit Semi-Hosting, dass ich dann einen Digital Twin sozusagen bei mir im Rechner anlegen kann und auf dem mein Embedded-System dann auch direkt testen kann. Funktioniert noch nicht 100%, dass ich alles von dem ganzen Software-Stack dann abbilden kann, beziehungsweise alle Funktionalitäten testen kann. Manche Sachen funktionieren nur auf der Platine, beziehungsweise nur mit den Sensoren, die angeschlossen sind. Aber es nimmt einen schon sehr viel ab, dass man nicht immer direkt an Bord experimentieren muss.
Kannst du dann ein paar Beispiele nennen für so Embedded-Systeme im Alltag, die Besonderes leisten, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat?
Embedded-Systeme im Alltag. Also Embedded umgibt uns eigentlich überall. Ich glaube, das fängt morgens schon an der Kaffeemaschine, am Kaffeevollautomaten. Das sind auch Chips drinnen, die eben verwalten, wie viel Druck läuft jetzt durch die Maschine, wie viel Kaffee wird gemahlen, wann muss die Milch dazu. All das ist ja schon ein Embedded-System für sich. Ja, auf der läuft kein Betriebssystem auf der Kaffeemaschine.
Ja.
Aber es sind trotzdem Chips drin, damit, wenn wir einen Knopf drücken, am Ende auch der Kaffee rauskommt. Super easy.
Ist natürlich für uns ITler und Entwickler essentiell der Kaffee, wobei du ja keinen Kaffee trinkst.
Genau, ich trinke keinen.
Was ich sehr respektabel finde. Genau daher, dass du das Beispiel auch genannt hast, entzückt mich, weil ich liebe Kaffee und freue mich natürlich über dieses Beispiel. Natürlich, wie du sagst, es ist allgegenwärtig, dieses Thema. Und auch natürlich durch die digitale Transformation wird es immer allgegenwärtiger. Wie du sagst, die kleinen Chips werden immer leistungsfähiger. Und vieles, was früher ein klassisches Embedded-System war, hat mittlerweile vielleicht auch schon Feature von einem Edge-System. Also wenn man das vergleichen möchte. Aber das ist nicht heute in unserem Scope. Daher, wir hatten im Vorgespräch noch einen interessanten Aspekt gehabt zu dem Thema. Und du hast es gerade schon angesprochen mit Thema die Cores. Single Core, Multicore, das ist ja auch so ein Thema bei Embedded mit Parallelisierung. Das ist ja nicht ganz so einfach, habe ich gehört.
Genau, das ist ja normalerweise, wenn man für Web entwickelt, wenn man Desktop-Anwendungen entwickelt, muss man sich keine Gedanken drüber machen, weil das eine Abstraktion ist, die das Betriebssystem ja schon macht. Ja. Mhm. Da wird dann für meine Anwendung vom Betriebssystem zugewiesen, brauche jetzt viel Speicher, brauche viele Cores, dann wird das dem Programm zugewiesen, soweit es zur Verfügung steht. Im Embedded-Bereich ist das natürlich etwas schwieriger, weil da muss man das alles selber handhaben. Also man muss auch selber handhaben, welche Funktionen werden nacheinander abgearbeitet und natürlich, welche Ressourcen bekommen die. Wenn man sich in den meisten Frameworks nicht drum kümmert, wird einfach schrittweise nach und nach alles durchgearbeitet. Da hat man auch keine Parallelisierung groß, keine asynchronen Calls, sondern es wird synchron durch den gesamten Code durchgegangen und eine Aufgabe nach der anderen abgearbeitet. Mhm. Wenn man da jetzt das Ganze erweitert auf Multicore, also entweder, dass man dann verschiedene Chips hat, die miteinander arbeiten müssen, oder noch auf einem Chip mehrere Cores, das ist aber eher selten und meistens recht teuer.
Ja.
Da muss man sich natürlich auch Gedanken machen, wie kann ich jetzt hier nicht nur die Aufgaben verteilen, sondern auch die Cores miteinander synchronisieren, dass ich den Datenaustausch auch erhalte. Und deshalb auch wegen der hohen Komplexität kommen da dann meistens auch hohe Kosten mit dazu. Deshalb verzichtet man meistens auf solche Multicore-Systeme direkt von Anfang an. Aber wir sehen gerade auch in der Embedded-Entwicklung, gerade wenn es in Richtung Robotik geht und doch KI, Machine Learning in dem Bereich, wo jetzt auch mehr in den Embedded-Bereich rüberkommt, nicht nur Large Language Models, sondern auch tatsächlich rein neuronale Netze, die zur Verarbeitung und Klassifikation genutzt werden, dass wir hier das auch weiterentwickeln und weiter ausbauen, auch im Embedded-Bereich.
Mhm. Dann hast du natürlich jetzt über die letzten Jahre auch schon viel Projekterfahrung gesammelt und ich denke, im Embedded-Bereich ist das Thema Legacy, also die Altsysteme auch zu modernisieren, ein großes Thema. Und da ja hier sowohl neue vielleicht Programmiersprachen in dem Bereich verfügbar sind, als auch neue Technologien, ist es bestimmt spannend, aber bringt natürlich auch eine Menge Herausforderungen mit sich, weil oft ist ja es nicht eins zu eins zu portieren. Daher erzähl mal so ein bisschen, wie hat sich das vielleicht verändert jetzt erstmal von der Vergangenheit nach in die Gegenwart mit den Embedded-Systemen? Und dann kannst du ja vielleicht mal so ein bisschen auf Projekte eingehen, was da so Herausforderungen sind.
Genau, also von meiner Historie aus habe ich ja schon erzählt, mit den Lego NXTs habe ich angefangen, mit einer recht simplen Sprache, wo man mit den Bauklötzen noch gearbeitet hat, was aber dann für das Verständnis auf jeden Fall sehr förderlich war, wie Programme funktionieren. Dann rüber zu Arduino, was ja schon C-ähnlich war und dann bin ich komplett in C bzw. in C++ eingestiegen und habe die ersten 15 Jahre für Robotik, für die ganzen Embedded-Systeme rein in C++ gearbeitet. Und da ist natürlich der Umgang, die Anwendung ein bisschen anders, als ich es heute auf jeden Fall mache. Heute nutze ich Rust und freue mich jedes Mal, wenn es schon fertige Rust-Crates gibt, die ich für meinen Hardware-Abstraction-Layer nutzen kann. Weil in C ist wahnsinnig mächtig.
Ja.
Kann man nicht anders sagen. Habe ich viele Jahre genutzt und die einen oder anderen Tricks auch genutzt, damit der Code dann läuft oder noch besser, noch schneller läuft, auch wenn es nicht gerade der sauberste Code war, das gehört mit dazu. Man muss aber immer schauen, auch mit der Zeit bin ich ja jetzt dann auch Softwarearchitekt geworden in der ganzen Entwicklungsschiene, wo es viel darum geht, nicht nur ein System zu schreiben, zu entwickeln, sondern sich vorher schon Gedanken machen. Wie muss das aussehen? Was haben wir für Anforderungen? Was fällt da alles rein? Wie teile ich das auf in der Entwicklung? Wie kann ich hier Schritt für Schritt vorgehen? Und natürlich, wie kann ich dann später noch weitere Erweiterungen, Plugins und so weiter mit einbauen? Deshalb, das hat sich einmal der Shift, dass man auch mit der Planung besser umgeht. Und vorher schon mal sich Gedanken macht, was muss am Ende in das System alles rein, beziehungsweise welche Schnittstellen müssen wir schaffen, damit wir später das System auch erweitern können. Das sind nämlich so Probleme, die dann auftreten. Ein Projekt, was ich jetzt habe, ist 30 Jahre alt, also seit 30 Jahren in der Entwicklung. Es wird noch weiterentwickelt, ist auch komplett C für die Treiber, C++ für die Firmware, die draufläuft. Und man merkt einfach, über diese 30 Jahre gab es natürlich neue Versionen von C++. Und auch von C, die so über die Zeit natürlich Änderungen mit reingebracht haben, die aber nicht vollständig eingebettet und umgesetzt worden sind. Das heißt, wir haben sehr divers durchmischten Code, der sich auch sehr unterschiedlich liest, aber das Projekt ist so riesig, dass es sehr schwierig ist, alles immer direkt auf den neuesten Stand zu bringen. So ein Projekt dann auch zu portieren, zum Beispiel auf Rust, wäre eine riesige Arbeit, eine riesige Pause, die man einlegen müsste, weil man in der Zeit auch nicht weiterarbeiten kann an neuen Features für das ganze Projekt.
Das heißt, in diesen, sag ich mal, Altprojekten, die sich jetzt über Jahrzehnte ziehen, da kann man gar nicht so viel modernisieren. Man kann vielleicht ein bisschen Meta-Ebene-Synergien nutzen, aber so die eigentliche Sprache, vielleicht minimale Features, die man noch einbauen kann, weil es muss ja im Gesamtkonzept stimmen, oder? Das ist dann so, man hält das Ding irgendwie am Laufen und ja.
Genau, das ist natürlich immer die Frage, das kommt auf das System an, was man vor sich liegen hat, die Komplexität, die vor einem liegt und auch mit welchen Entwicklern man natürlich im Team ist. Wenn ich jetzt Entwickler habe, die in C und in Rust zum Beispiel sehr affin sind und schon einiges umgesetzt haben, dann kann sowas natürlich auch deutlich einfacher und schneller ablaufen. Wenn ich erst mein Team auf Rust bringen muss und das beibringen muss, dauert das natürlich auch nochmal ein Stückchen länger. Auf der anderen Seite, wie gesagt, das System selbst gibt vor, wie kann es sich entwickeln und gibt eben die Möglichkeiten. Man kann das Ganze eben aufteilen. Zum Beispiel hat man jetzt ein System, wo aber drei Firmwares drauflaufen oder vier oder fünf für unterschiedliche Funktionalitäten und dass man dann eins nach dem anderen portiert. Letzten Endes, egal ob ich mit C++, C oder mit Rust rangehe, kriege ich am Ende eine Binary, die dann von dem Mikrocontroller interpretiert wird. Ja. Das heißt, der Mikrocontroller merkt ja auch überhaupt keinen Unterschied. Ist das jetzt C oder ist das Rust, mit dem das ganze Projekt gebaut wurde? Wichtig ist nur, dass am Ende die Binary stimmt und dass der Chip mit der Binary umgehen kann.
Alles klar. Was ist dann so ein großer Vorteil von Rust?
Die Hardware Abstraction Layers. Die habe ich wirklich zu lieben gelernt. Das war wirklich so eye-opening. Während ich in C und C++ tastet man sich Schritt für Schritt ran, man probiert jeden Sensor mal aus, ja, funktioniert der Treiber, muss ich einen anderen Treiber nehmen, muss ich selber einen Treiber schreiben, mit dem dann ich die Peripherie korrekt ansprechen kann. Dann kommt die komplette Fehlerbehandlung mit dazu, die ich in C auch immer selbst geschrieben habe, einfach um für den Sensor, für die Peripherie, für den Output nochmal das Ganze angepasst zu haben, damit ich auch weiß, wenn irgendwo was schief läuft, dass ich zurückführen kann, wo ist es schiefgelaufen und dann das ganze Rollup auch machen, dass mein System sich selbst wieder in einen stabilen Zustand bringt. Und das ist in C++ auf jeden Fall machbar. Das funktioniert in vielen Fällen auch ziemlich gut. Es ist aber sehr viel Arbeit, das immer für jedes System umzusetzen. Und natürlich, wenn ich jetzt ein Projekt habe, was größer ist, wo ein paar mehr Leute dran sitzen, wo ich mehrere Hardware-Teile auch habe, die hier zusammenarbeiten, das muss ich auch alles testen. Und wenn ich ein C++-Projekt habe, das kann ich vollständig nur testen, wenn ich das auf dem Gerät teste und dann auf dem Gerät auch debuggen kann. Wenn ich das Ganze mit Rust mache, spare ich mir dann schon einiges, weil über dieses Hardware Abstraction Layer, das direkt eine API-Schnittstelle für meinen Mikrocontroller anbietet. Und da gibt es schon diverse Crates, die das alles anbieten. Also das wird dann alles als Paket gepackt, das nennt sich Crate in Rust. Die binde ich ein in meinem Projekt und kann direkt sagen, ich habe jetzt hier meinen PIN 01 und das ist ein digitaler PIN, das ist ein analoger PIN, den kann ich für X, Y, Z benutzen und ich kann keine falschen Zuweisungen schon zu den PINs machen. Mit dem Borrower ist es natürlich auch klasse, wenn ich mir jetzt schon einen PIN geschnappt habe, den verwende für eine LED, dann kann ich den nicht fälschlicherweise noch an einem Button zuweisen, dass der gleichzeitig für zwei Sachen Input, Output verwendet wird. Und das nimmt einem schon sehr viel Kopfschmerzen und Arbeit ab, deshalb bin ich da in Rust auch jetzt mittlerweile sehr viel mehr drin und in sehr kurzer Zeit. Ich habe erst vor 2 Jahren jetzt größer angefangen, mit Rust zu arbeiten. Ja. Und ich würde sagen, ich bin jetzt nach 2 Jahren in Rust wieder auf dem gleichen Level wie in 15 Jahren in C++, was die Entwicklung und die Geschwindigkeit angeht.
Wow. Und du hast halt jetzt noch den riesigen Growth-Faktor für die Zukunft, weil mit den Synergien wirst du deutlich besser werden, wie bei C, das hat stagniert oder so und deine Lernkurve ist jetzt steiler. Das freut mich.
Das heißt,
da gibt es bestimmt eine Follow-up-Folge zu einem spannenden Projekt. Dann, wir hatten im Vorgespräch, sind wir auch natürlich auch auf das Thema AI gekommen und ich habe mal so von dem Tesla-Roboter ein bisschen gesprochen und es war ja schon, sag ich mal, ein monumentales Ereignis oder es passieren viele monumentale Ereignisse im Moment. Wie stehst du gegenüber der Thematik und denkst du, es wird es heißer gekocht, als es gegessen wird?
Das ist immer eine gute Frage, weil man ja immer schwer abschätzen kann, was in Zukunft noch alles kommt. Ich freue mich auf jeden Fall über die Entwicklungen, weil wir sehen, es geht weiter voran und es wird weiter dran gearbeitet. Ob wir das jetzt künstliche Intelligenz nennen, Machine Learning oder wie auch immer das System dahinter heißt, freut es mich auf jeden Fall, Entwicklungen hier zu sehen. Ich denke auf jeden Fall, wir haben Teile der Gesellschaft, die viel zu optimistisch sind über das, was am Ende dabei rauskommt, weil beispielsweise sehe ich ein Large Language Model auch mehr als ein Papagei, als wirklich intelligentes System, weil es eben nur verarbeitet, was es vorher gefüttert bekommen hat und das halt in Form von Texten, in Form von Sprache, deshalb heißt es Large Language Model. Ich selber habe in meiner Abschlussarbeit auch Machine Learning Projekt gehabt, das ging um die Erkennung von Objekten in RGB-Bildern und das war auch für mich immer sehr interessant, auch schon vorher mit Machine Learning bestimmte Klassifikationsaufgaben oder Analysen zu finden und dann auch dieses Reinforcement Training. Und wenn man sich jetzt so den Verlauf ansieht, was im Machine Learning, diese ganze KI-Schiene, das ist nicht neu. Das haben wir jetzt auch schon knapp 80, 90 Jahre in der Forschung, wo wir von den ersten Neuronen gesprochen haben, die wir verknüpfen können. Und zwischendrin immer mal wieder eine kleine Flaute drin gehabt. Und jetzt merken wir, jetzt ist dieser Hype da, ist er vielleicht auch schon rum, ist gerade unsicher. Aber es freut mich auf jeden Fall, dass wir jetzt auch die Entwicklungen auf dem Markt sehen und dass es eventuell auch in den Consumer-Markt reinkommt und nicht nur in der Forschung.
Ja, genau. Profitierst du dann selbst von Large Language Models bei der Programmierung? Hast du da Assistenten? Nutzt du die auch? Bringen sie dir Qualität oder eher ein Risiko?
Qualität ist fraglich. Ich finde es sehr gut, wenn man, gerade wenn man jetzt zum Beispiel Projekte drin hat, in denen man alleine arbeitet oder nur ein kleines Team hat, ist es immer gut, einen Sparring-Partner zu haben. Und dafür ist Large Language Model ziemlich gut. Da hatte ich jetzt auch schon natürlich ChatGPT von OpenAI ausprobiert.
Ja.
Muss man ja auch mal gemacht haben. Aber auch Open Source, Semi-Open Source von Facebook oder von Meta, das Llama-Modell beziehungsweise dann das Open Llama. Genau. Und auch andere zum Coden. Kann ich jetzt nicht sagen, dass ich von irgendeinem groß überzeugt bin, was ich nicht selber schreiben könnte. Aber gerade dieses Sparring, dieses ich gehe Gedanken durch, kriege Feedback zurück, einfach nur, um aus meiner eigenen Gedankenschleife rauszukommen. Dafür finde ich Large Language Models super. Eben gerade dieser Sprache, Nachdenken, sich was überlegen und einfach neuen Input nochmal hinzufügen. Wobei man natürlich immer betrachten muss, Large Language Model, statistisches Modell, das heißt, die Antworten sind immer die, die am besten passen. Das heißt, wir haben da so ein kleines Gauss-Modell.
Ja.
Und die besten Antworten, die man bekommen kann, liegen halt nicht in der Gauss-Kurve in der Mitte. Deshalb, damit muss man immer rechnen. Und deshalb bin ich, was Qualität angeht, von Large Language Models immer etwas vorsichtig bei einer Aussage.
Alles klar. Gut, dann gucken wir so ein bisschen in die Gegenwart. Und Embedded-Systeme sind natürlich auch in regionalen Digitalisierungsinitiativen von immensem Vorteil oder besser gesagt, ohne die ginge nichts. Und wir sind auch bei Augsburg Gründet so ein bisschen ins Gespräch gekommen zum Thema Smart City und auch die technische Infrastruktur hier in Augsburg und haben dann so ein bisschen gesprochen, Smart City im Allgemeinen. Dann hast du mir deine Homepage auch noch empfohlen. Da habe ich mal die ein oder andere Präsentation von dir durchgeguckt. Und dann kam eins zum anderen. Ja, hier, wer ist denn die bestausgebauteste Smart City in Deutschland, ich glaube, ich kann schon mal droppen, das ist München, korrekt?
Ja.
Genau. Und ja, wo steht denn da Augsburg und was machen wir hier eigentlich in Augsburg zu dem Thema? Und da hast du gemeint, ja, da bist du unterwegs und hast auch so ein bisschen Erfahrung sammeln können. Was gibt's denn da so in Augsburg? Wo sind wir gut? im Bereich
Genau.
Smart City.
Also man muss ja immer betrachten, wie misst man das Ganze. Also für Deutschland haben wir jetzt zum Beispiel einen Smart City Index, der orientiert sich an der Smart City Agenda unserer Bundesregierung. Und da machen aktuell ungefähr 90 Städte in Deutschland mit. Das Ganze wird von der Bitkom immer jedes Jahr einmal evaluiert. Und da geht es um ganz viele verschiedene Punkte. Insgesamt kommen 180 Parameter zusammen, die gesammelt werden. Das sind dann die großen 5 Teilbereiche Verwaltung, IT und Kommunikation. Wir haben Energie und Umwelt, Mobilität und am Ende Gesellschaft und Bildung. Das sind so die 5 großen Punkte, mit denen der Index erstellt wird. Wird dann über diese großen 5 eben gemittelt und damit ergibt sich dann eben die Gesamtwertung. München, Platz 1, jetzt schon seit mehreren Jahren. Platz 2 war Hamburg. Genau, Augsburg hier jetzt im Vergleich bei uns regional. Wir sind auf Platz 29, waren aber auch schon mal in der Top 10 vor ein paar Jahren. Genau. Und was macht Augsburg gut? Wäre zum Beispiel Verwaltung, sind wir ziemlich gut mit dabei. Verwaltung ist mitunter der Punkt, dass wir mit dem Online-Zugangsgesetz, also dem OZG und dem OZG2, die Bürgerservices digital anbieten. Das heißt, wenn ich jetzt umziehe, mich ummelden muss, muss ich nicht immer aufs Amt laufen, sondern ich kann direkt online den Antrag ausfüllen und abschicken und er wird dann direkt im System registriert. Das sind wir jetzt in Augsburg bei einem Score von knapp 83, das heißt 83 von 100 Punkten, einfach weil es eine andere Stadt gibt, die dann eben die 100 Punkte abgegriffen hat, die noch mehr anbietet, wo man dann zum Beispiel auch digital unterschreiben kann, wo der ganze Verwaltungsweg auch digital bleibt. Das heißt, wenn ich jetzt online etwas einreiche beim Amt, muss ich nicht erwarten, 4 Wochen später vom Amt einen Brief zurückbekommen mit Papier, das ich dann weiter ausfüllen darf, sondern diese komplette Kommunikationsebene digital zu belassen, dass wir uns da eben auch wirklich digitalisieren und das nicht nur als Einstieg in den ganzen Bürokratieprozess nutzen.
Gibt es dann auch spannende Digitalisierungsprojekte in Region Augsburg, die auf Embedded-Systeme setzen? Also haben wir da auch was vorzuweisen oder?
Direktentwicklungen, die jetzt rein in Augsburg gemacht werden, fallen mir an der Stelle keine ein. Aber natürlich, was jetzt auch viele Städte machen, was dann zum Teil in IT und Kommunikation in die Kategorie reinfällt, aber vor allem in Energie und Umwelt, sind Umweltsensorik. Also, dass wir verschiedene Sensoren haben, Luftqualität, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Sonneneinstrahlung, das sind so alles Punkte. Und dafür können wir Embedded-Systeme nutzen, die sind winzig klein, verbrauchen sehr wenig Strom, laufen vielleicht auch mit einer kleinen AA-Batterie, kann ich irgendwo dran klemmen, beziehungsweise werden sie zum Teil in Laternenpfosten eingebaut oder eben oben drauf gesetzt, um dann die ganze Sensorik nutzen zu können und senden das dann über ein Netzwerk zur zentralen Stelle. Ja, also zum Beispiel Augsburg hat hier, das ist jetzt gerade auch über die Stadtwerke Augsburg ausgebaut worden, großen LoRaWAN-Netzwerk. Über das können dann verschiedene Sensoren angebunden werden. Die haben alle eine ID und die Stadtwerke nutzen das und wollen das dann auch mehr nutzen. Das finde ich auch einen sehr schönen Gedanken dahinter, das sehr viel einfacher zu machen, dass man die Heizer, die Stromzähler und alles direkt ablesen kann, real lifetime, ohne dass jemand vorbeikommen muss, das abnehmen muss. Und auch, wenn man das weiterdenkt, dass man dann monatlich, weil man immer genau den Stand weiß, was auf dem Stromzähler steht, kann man monatlich direkt den Abschlag auf das, was man verbraucht hat, zahlen und muss nicht in Vorkasse gehen. Das sind ganz schöne Ideen. Die werden hier weiter ausgebaut. Das sehen wir auch jetzt nicht nur in Augsburg, sondern auch in vielen anderen Städten.
Ja, ja, genau. Dieses LoRaWAN hatten wir ja auch. Das ist eins der innovativen Themen, auch im Embedded-Bereich natürlich, die Low-Power-Wireless Geschichte, ja, also wie du es gerade gesagt hast, hier ein Netzwerk aufzubauen, um diverse Sensoren, Daten an die Ziele zu liefern. Und da ist Augsburg mit dabei, spannend. Denkst du, wir sind da auf einem guten Weg, auch in Augsburg die Digitalisierung voranzutreiben, vielleicht auch die Bürgerbeteiligung? Ist das hier ein Thema in Augsburg?
Ist auf jeden Fall ein Thema. Wir haben auch in Augsburg ein eigenes Online-Portal nur für Bürger, in dem Bürger zum Beispiel eigene Anträge einreichen können und Ideen. Dann können andere Bürger sich da auch mit draufschalten und sagen, hier, das Projekt unterstütze ich, bekommt von mir ein Plus. Und wenn dann eine gewisse Bürgerbeteiligung sichtbar wird, eben weil zum Beispiel neue Bäume gepflanzt werden müssen, eine Straße begrenzt wird von 50 auf 30er Zone, irgendwo neue Wasserbrunnen angebracht werden sollen, die ganzen Sachen. Da sind wir schon ganz gut mit dabei. Da haben wir, wie gesagt, ein Online-Portal. Es gibt dann auch regelmäßig online tatsächlich Meetings mit dem Rathaus, mit der aktuellen Augsburger Regierung, um dann eben zu diskutieren, wo kann weitergearbeitet werden. Und man merkt schon den Shift, dass man jetzt nicht mehr aufs Rathaus, aufs Amt gehen muss, sondern das auch digital machen kann und damit auch so ein bisschen unabhängiger wird von, ich muss mir jetzt meinen Kalender zu genau diesen Zeit frei halten, sondern ich kann den Antrag einreichen und er wird auch parallel diskutiert, während ich mich zum Beispiel noch mit anderen Dingen beschäftige. Das sehe ich, sind wir auf einem sehr guten Weg. Das geht auch auf jeden Fall gut voran. Kann man natürlich immer unterstützen. Da sind wir jetzt auch mit einem Score von 80 unterwegs. Bürgerbeteiligung, auch großes Thema für Smart Cities. Vielleicht dann auch bald wieder mit einer App, die dann die Augsburg-App heißt. Ich hoffe, es gibt da auch dann das Projekt, dass das einmal für alle deutschen Städte gemacht wird und nicht jede Stadt ihre eigene kleine Lösung bastelt.
Und idealerweise noch auf Low-Code. Über das Thema hatten wir ja auch gesprochen. Und da findet ihr bei uns auch die ein oder andere Folge im Burn for IT Stack. Können wir nur empfehlen. Ist auf jeden Fall eine innovative Möglichkeit, mit diversen Stakeholdern effizient zusammenzuarbeiten. Gepaart mit Embedded natürlich auch möglich. Die Grenzen werden stetig erweitert und wir sind dabei. Aber jetzt legen wir mal die Stadt Augsburg zu den Akten und fokussieren uns mal auf dich, weil ich habe es zu Beginn gesagt, ganz spannend. Auch du bist außerhalb der IT unterwegs und machst eine Menge anderes, wie zum Beispiel auch Fotografie, habe ich gesehen, ja, auf deiner Homepage. Wie bist du dazu gekommen?
Es hat relativ früh angefangen. Zur Kindheit habe ich immer gerne Tiere gezeichnet, war auch gerne immer im Zoo und im Wald unterwegs. Diese Bilder von Tieren haben mich immer total fasziniert und dann habe ich mir gedacht, das muss ich auch mal machen. Es hat dann angefangen, da habe ich mir dann eine Canon-Kamera geholt, kleines Teleobjektiv und bin mit dem eben Tiere fotografieren gegangen. Und das waren so die ersten Jahre, wo ich hauptsächlich in der Tierfotografie unterwegs war. Dann kam auch mal mit einem Weitwinkelobjektiv Landschaftsfotografie mit rein. Und jetzt komme ich langsam auch in den Bereich mit Personenfotografie. Aktuell eigentlich nur Cosplays, ja, weil ich dann auch auf den Veranstaltungen mit unterwegs bin. Ist auch eine wunderbare Community, die man da immer trifft. Sehr bunte Menschen, sehr alles super freundlich. Mhm. Und man trifft einfach so viele unterschiedliche Gestalten, Meinungen, Ideen, die auch dahinter stecken. Und das finde ich immer sehr faszinierend. Das freut mich dann auch immer, sowas mit der Kamera einfangen zu können. Genau.
Klasse. Ja, also da bin ich drauf gestoßen. Das muss ich jetzt auf jeden Fall nochmal ansprechen. Und da verlinken wir auf jeden Fall deine Homepage. Ansonsten, du engagierst dich ja auch noch bei diversen anderen Themen, wie zum Beispiel Hackathons. Da bist du ja auch oft dabei und hältst selbst Vorträge.
Ja.
Und was du noch gesagt hast, Chaos Computer Club, da bist du auch unterwegs, hast gemeint, wie war das? Du hältst noch keinen Talk, da gibt's andere, die besser sind wie du, aber du hältst die Workshops und ich weiß jetzt nicht, was einfacher ist, aber vielleicht magst du mal kurz erklären, was dich da so besonders anfeuert beim CCC und wie es da so vonstatten geht.
Ja, genau. Also Talks habe ich auch schon vorher gehalten, bevor ich beim CCC tatsächlich mit an Bord war. Ich fand es immer klasse, wenn ich auf verschiedenen Veranstaltungen war, wie zum Beispiel Augsburg gründet, Hackerkiste, anderen Veranstaltungen. Ich war immer sehr fasziniert davon, wie viel Wissen Leute auf der Bühne rüberbringen können. Und nachdem ich da natürlich auch viel mitgenommen habe, was mir dann auch geholfen hat für meine kleinen Robotikprojekte, gerade während der Schulzeit haben wir da auch über YouTube diverse Channels immer gebingewatcht, was alles da zusammenkommt an Informationen. Was will man natürlich der Community auch zurückgeben, gerade weil in Rust ist das meiste, was es an Creates und an Entwicklungen gibt, ist Community-driven und Open Source. Und das will man natürlich auch fördern, das will man auch mit unterstützen. Deshalb bin ich dann auch irgendwann Mitglied im CCC geworden, weil das ist mitunter einer der größten IT-Vereine in Deutschland, wenn nicht in Europa.
Ja.
War auch schon auf einigen Veranstaltungen vom CCC eben mit dabei. Bis jetzt kein Talk direkt auf dem CCC gehalten. Wie gesagt, es gibt, ich glaube, über 600 Einreichungen pro Jahr und es gibt nur 120 Slots. Und wenn man sich dann betrachtet, für 4 Tage 120 Slots, das ist schon eng gepackt. Wir fangen da auch früh vormittags an und das geht bis nachts um 3-4 Uhr gehen da die Talks und das parallel auf mehreren Bühnen.
Heftig.
Da wird schon echt viel aussortiert, aber es werden, wie gesagt, die Qualität ist ausnahmslos und ich freue mich jedes Mal. Jetzt in fast 10 Tagen ist es ja wieder in Hamburg, bin ich auch wieder mit dabei. Freue mich auch sehr drauf.
Nice.
Und da bin ich immer gern.
Ich habe schon die Frage gestellt, wo kann man dich treffen? Also in 10 Tagen in Hamburg. Wird ein bisschen schwierig, weil die Folge ja gegebenenfalls da nicht veröffentlicht wird. Aber ich glaube, 2025 wird man dich auch wieder antreffen können.
Auf jeden Fall. Es gibt genügend Events, auf denen man mich treffen kann, habe ich auch, weil ich selber dann immer überlegen muss, was ist denn jetzt überhaupt, was kommt das in nächster Zeit. Ich habe alle Events, auf denen ich so vorhabe zu gehen, beziehungsweise für das ich schon Karten habe, wie zum Beispiel die We Are Developers Dev Conference, das kann ich schon mal vorausnehmen. Da bin ich auf jeden Fall mit dabei und alle anderen Events habe ich auch auf meiner Webseite mal gelistet. Das sind jetzt nicht nur Konferenzen, das sind kleine lokale Treffen hier in Augsburg. Das sind verschiedene Robocups zum Beispiel, die stattfinden, die Qualifikationen, die deutsche Meisterschaft, die Europameisterschaft, ja. Mittelaltermärkte und dann eben Cosplay-Veranstaltungen sind auch in einem Terminkalender mit dabei, einfach weil ich da dann auch als Fotograf dabei bin. Genau.
Sehr, sehr cool. Dann, also wenn ich jetzt die Folge höre und vielleicht mich für dieses Thema interessiere, dann würde ich mir jetzt die Frage stellen, wie komme ich in die Embedded-Welt? Wie kann ich da anfangen, wenn ich vielleicht noch keine Berührpunkte habe, wenn ich es jetzt schon spüre, oh, irgendwie interessiert mich das, finde ich cool, irgendwie mit Robotern oder anderen Systemen, wo ich sehr viel maschinennah programmieren kann und es auch komplex wird, aber ich auch was Greifbares habe. Wo würdest du heute nochmal anfangen, wenn du nochmal jünger wärst? Du bist ja noch jung, aber wenn du nochmal am Start wärst sozusagen.
Vielen Dank, ja. Hört man immer gerne. Genau, ich habe damals angefangen mit dem Arduino. Kann ich für den Anfang auf jeden Fall auch mit empfehlen. Das ist ein kleines Microcontroller-Board, wo dann eben schon die ganzen Pins mit drauf sind, mit denen ich arbeiten kann. Dann braucht man meistens noch ein paar Sensoren, vielleicht ein paar Aktoren. Und damit kann man schon einen guten Einstieg machen. Vielleicht jetzt 2024, 2025 ist, glaube ich, eher der Einstieg, den man nehmen sollte oder kann. Ein STM32, die gibt's. Die nennt sich Blue Pill Boards. Und dann kann man direkt mit einem STM-Stack aufbauen oder mit den ESP32. Dann hat man auch die Komponente Wi-Fi oder Bluetooth mit dabei. Mhm. Da würde ich auf jeden Fall empfehlen, klein anfangen, erstmal eine LED zum Blinken bringen, Buttons einlesen, so das Ganze von grundlegend aufbauen. Da habe ich auch für ein STM32 in meinem Git-Repo, also auf meinem eigenen Git, ist da ein Repo mit verlinkt, wo ich einmal für den STM32 diese ganze Basics mit dabei habe. Komplett in Rust, kann man sich auch immer anschauen, ist public. Können wir ja auch in die Shownotes den Link mit reinhängen.
Packen wir rein, ich notiere es gerade schon.
Dann kann man sich das mal anschauen, wie sieht das denn überhaupt aus, wie spreche ich da so ein STM32 an. Und sonst, es gibt gerade was Rust angeht, es ist Community-driven, es ist Open-Source. Wahnsinnig gute Quellen. Natürlich das erste ist das Rust-Book. Da steht erstmal alles drin, grundlegend zur Sprache Rust. Kann man sich durchlesen, ist natürlich Compendium ziemlich groß, aber damit findet man eigentlich alles, was es zu Rust gibt. Beziehungsweise findet man da die weiteren Quellen, wenn es dann in irgendwelche Nischen wie zum Beispiel Embedded geht. Wenn man sich schneller einarbeiten will, vielleicht das Ganze auch als Training gestalten will, wenn man jetzt in der Firma ist und sagt, ich habe hier ein Team, 8 Leute, die will ich jetzt hier auf Rust mal rüberbringen. Da hat Google ein sehr schönes Training rausgebracht, beziehungsweise auch ein Tutorial-Training-Book. Das nennt sich Comprehensive Rust. Den Link kann ich nachher dir auch schicken, dann kommt er in die Shownotes rein. Ja. Und in dem ist relativ kurz, da kann man innerhalb von, man kann es in 30 Tagen machen, man kann es auch in 15 Tagen machen, ist immer die Frage, welchen Pace man natürlich wählen will. Und damit findet man sehr gut einen Einstieg in Rust, gerade im Team, wo man dann auch praxisnahe Beispiele hat, mit denen man gleich üben kann. Und das ist gerade so, gerade im Embedded-Bereich, viel Praxis, viel ausprobieren, einfach mal machen. Das ist, glaube ich, so der Kernpunkt, den man mal machen zum Anfang muss.
Ja, super. Ich glaube, das waren mega wertvolle Tipps. Mit den ganzen Einstiegspunkten kam, je nach Erfahrungsgrad kann man da anknüpfen und das packen wir alles in die Shownotes. Ich sage an der Stelle schon mal danke für die spannenden Einblicke in den Embedded-Bereich, also auch vor allem, wie sich das über die Zeit jetzt wandelt, dass Rust hier so einen hohen Stellenwert hat und auch Digital Twins und eine gewisse Abstraktion immer greifbarer wird, aber auch das Thema AI natürlich nicht zu vernachlässigen ist, vielleicht auch noch nicht den Qualitätsvorteil bringt, den man gerne haben möchte, daher immer ein zweischneidiges Schwert. Du bist sehr aktiv in der Szene, dich kann man auf diversen Veranstaltungen treffen, auch in der Digitalisierung möchtest du mitmischen und mischst du mit und ich bin gespannt, ich werde es weiter verfolgen, wir werden bestimmt eine Follow-up-Folge machen, vielleicht stürzen wir uns dann mal wirklich auf die Digitalisierung und die Stadt Augsburg im Detail, denke, könnte interessant sein, weil wir beide sehr verbunden sind. Ja, hat sehr Spaß gemacht, Robert. Möchtest du noch was mitgeben? Vielleicht, wofür du besonders brennst? Eine Thematik, die du nochmal adressieren möchtest?
Thematik, für die ich besonders brenne und was in nächster Zeit ansteht, ist der RoboCup.
Ja.
Das war mein Einstieg in die Robotik. Ich bin selber als Schiedsrichter und als Jury wieder mit dabei. Nächstes Jahr, wenn ihr wollt, kommt dazu. Wir suchen immer auch Freiwillige, die mit Schiri machen.
Yes.
Einführung gibt's direkt vor Ort und es gibt auch ein Hotel immer. Dieses Jahr, 12. bis 16. März in Nürnberg.
Ja, das werden unsere Hörer auf jeden Fall mitbekommen. Bis dahin ist die Folge raus, definitiv. Das werden wir nochmal als Call to Action hier mitnehmen und vor allem dein LinkedIn-Profil packen wir auch mit rein. Das heißt, die können dir followen, dich verknüpfen, wenn sie mit dir chatten wollen oder dich einfach anchatten und dann kannst du denen, glaube ich, ein bisschen weiterhelfen Richtung RoboCup.
Jederzeit, genau.
Super. Klasse, Robert, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
Tschüss.
Dann bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit. Lasst uns gerne Feedback da und teilt die Folge, wenn sie euch gefallen hat. Ciao, ciao.